Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Hier ist RBB 888. Hier sind die Experten und wir sind heute voll unter Strom und sprechen hier über E-Autos mit unserem Experten Christian Wolter und natürlich auch mit Ihnen. Welche Erfahrungen haben Sie mit E-Autos gemacht? Frank aus Neukölln hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
Grundsätzlich ist es so, ich bin sehr zufrieden mit dem E-Auto, weil es ist leise, es beschleunigt ordentlich. Und die Ladeinfrastruktur ist ja bei uns inzwischen auch relativ gut ausgebaut. Es ist besonders gut, wenn man zu Hause laden kann, weil man dort die geringeren Stromkosten hat als an öffentlichen Ladesäulen. Und man sollte sich überlegen, ob man, wofür man das Auto braucht, also je nach Batteriegröße. Wenn man ein Auto hat mit einer kleineren Batterie, ist der Preis natürlich günstiger. Dann ist es aber sinnvoll, wenn man das Ding wirklich nur als Citycruiser nimmt. Und wenn man vorhat, weitere Strecken zu fahren, dann sollte man ein Auto nehmen, was eine größere Batterie hat. Ansonsten muss ich sagen, bin ich wirklich mit dem E-Auto sehr zufrieden und ich möchte nicht mehr auf einen Verbrenner wechseln.
Frank ist also großer E-Auto-Fan. Aber interessant, was er zur Ladeinfrastruktur gesagt hat. Er findet, dass sie mittlerweile gut ausgebaut ist. Kannst du da zustimmen?
Ja, man versucht die Ladestrukturen natürlich zu schaffen und es gibt auch in den Randbezirken jetzt an den Laternen diese Ladepunkte, aber die sind so gering, da braucht man ewig, bis man das Auto auflädt. Es meiner Meinung nach versucht die Politik, viele Punkte zu schaffen, wo ich ein Fahrzeug laden kann, aber eben die Schnelllademöglichkeit ist doch noch sehr begrenzt. Und von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig und leider habe ich beobachtet, dass auf vielen Plätzen teilweise auch die Kabel gestohlen werden. Im Moment ist ja dieser Kabelklau wieder sehr oft und dann kommt man hin und will sein Auto laden und das Kabel fehlt. Also das ist dann schon ein bisschen sehr ärgerlich. Ja, man versucht es zu verbessern, aber ich denke, es könnte eigentlich noch besser werden.
Was müsste noch alles getan werden, um die Infrastruktur zu verbessern? Also mehr Möglichkeiten zu schaffen. Ich meine, die Bundesregierung versucht ja jetzt schon durch Förderung viel auch zu unterstützen. Ich habe nur das Gefühl, dass, sag ich mal, die normalen Leute, die eine normale Wohnung haben, dass die dann oft diese Möglichkeit nicht besitzen. Weil du brauchst aktuell, wenn du jetzt ein E-Auto gefördert bekommen willst, ja auch einen Stellplatz.
Ja, das ist richtig.
Betrifft meistens die Leute, also die eine Eigentumswohnung haben oder gut, wenn ich ein Haus habe, dann klar.
Genau, ja, das ist das Problem, gerade in den Hochhaussiedlungen, nehmen wir mal Gropiusstadt, alle hätten E-Auto und würden die Kabel aus dem Fenster hängen. Mhm. Problem ist ja auch, wenn es nur 4, 5 Plätze gibt oder 10 Plätze, ist die Frage, ist mein Platz frei oder wie weit muss ich laufen, um mein Auto wegzustellen? Dann habe ich abends wieder einen langen Weg und nachts eventuell ein bisschen ungutes Gefühl. Also da ist noch eine Menge Potenzial drin und vor allen Dingen ist es auch schön, wenn dann die Leute das nicht als Dauerparkplatz nehmen, gibt ja auch Strafen dafür, dass man wirklich nach dem Laden das Auto dann auch entfernt. Aber man stelle sich vor, man kommt vielleicht von einem Schichtbetrieb morgens um 3 hin, lädt das Auto und muss dann um 5 Uhr aufstehen, um das Auto wieder wegzufahren. Mhm. Das ist noch nicht ganz am Ende, aber trotzdem sollte man sich der Technologie ja nicht verschließen, sondern überlegen, wie kann ich es verbessern? Und das ist eigentlich der Punkt.
Und was ist mit dem Stromnetz? Kann unser Stromnetz das jetzt auch so stemmen? Könnte es das stemmen?
Also ich habe es am eigenen Leib erfahren. Wir haben im Betrieb einen Neubau angeschlossen, wollten dann 2 Wallboxen haben die auch bekommen, auch mit geringer Leistung, 11 kW, und konnten den Neubau nicht anschließen, mussten dann an den Altbau gehen, sehr aufwendig über den Hof, das neue Kabel verlegen. Also überall sind die Stromnetze noch nicht dafür ausgelegt. Ich weiß es von einem Haus in Reinickendorf, ein Mehrfamilienhaus, da sollte eine Wallbox hin und man hat gesagt, okay, für 23 Wohnungen, eine würden sie genehmigt bekommen. Wenn das natürlich so der Trend ist, dass man im Verhältnis von 23 eine nur bekommt, dann ist natürlich der Anreiz zum Umsteigen auch nicht unbedingt da, weil die Bequemlichkeit des Menschen bleibt, ja.
800, was, erzähl nochmal, was ist da genau der Unterschied?
Naja, es geht natürlich auch hier um die Infra-Ladestruktur. Je größer die Kapazität, desto schneller kann ich das auch laden. Aber da sind halt die Ladesäulen noch nicht so stark ausgebaut. Die kommen erst. Also da darf man sich nicht aufs Glatteis führen lassen und denken, oh, ich nehme jetzt die neueste Technologie, alles ist schön. Das ist leider nicht der Fall. Ich wohne in einem Randbezirk im nördlichen Berlin und da gibt es halt, das hatte ich vorhin schon angesprochen, die Ladestation an den Laternen. 2 kW, 3 kW ist gar nicht. Ja. Selbst eine 11 kW Ladesäule ist ja nicht die schnellste Ladesäule, die alles auflädt. Und wenn ich dann jetzt mit der Hochvolttechnik komme, dann muss ich erstmal eine finden. Also ich weiß, dass ein Mineralölkonzern sein Netz gerade ausbaut und dort diese Ladesäulen in Zukunft zur Verfügung stellt. Aber das, wie gesagt, ist noch nicht flächendeckend. Auch diese nicht.
Die Stromer aktuell haben die Verbraucher gerade überholt. Die Bundesregierung will den Verkauf trotzdem weiter ankurbeln. Mitte April hat der Bundestag die neue E-Auto-Förderung beschlossen. Die gilt jetzt für Autos, die ab Anfang des Jahres erstmals zugelassen wurden. Und ab Mai soll es dann auch möglich sein, die Förderung ganz einfach über eine Online-Plattform dann auch zu beantragen. Christian, wie hoch ist denn die Förderung und wer bekommt die?
Also für den Privaten, der bekommt die Förderung bis 6.000 Euro, allerdings verdienstabhängig, also gehaltstechnisch. Da sind die Grenzen einmal bei 45.000 Euro Einkommen im Jahr und einmal bei 60.000 Euro. Und dann auch unabhängig von der Familiensituation. Soweit ich das richtig verstanden habe, wird dann auch nochmal das Kind im Hause gefördert mit 1.000 Euro. Man darf aber eins nicht vergessen, dazu kommt ja noch die Ersparnis der Kfz-Steuer, die erstmal wegfällt am Anfang. Das ist auch nochmal eine Sache, die günstiger wird fürs E-Auto. Und natürlich der Unterhaltskosten sind beim E-Auto, wir denken mal an den teuren Ölwechsel, der fällt weg, natürlich auch etwas günstiger. Also man muss das E-Auto im Ganzen sehen und jetzt sich nicht nur auf die Förderung fokussieren. Das ist für den Privathaushalt.
Mhm. Aber trotzdem, wer über 80.000 verdient, kriegt nichts, oder über 45 oder 46, ja, was du gesagt, ja, hattest. Aber genau diese Gruppe kann sich ja erst eigentlich E-Autos leisten. Also frage ich mich, ist das gerecht?
Tja, was ist gerecht? Also generell ist es so, natürlich, wer mehr verdient, könnte sich auch ein teures Auto kaufen. Gerecht ist es nicht. Ich persönlich würde von unten eine größere Förderung machen und oben dann abnehmen, wie ein Weihnachtsbaum, also mit der Spitze und dann gar nichts mehr. Aber das müssen die Politiker entscheiden. Generell ist es so, dass erstmal ja eine Prämie da ist und die sollte auch genutzt werden und die kann man auch nutzen. Und da muss man natürlich dann schon gucken, wie teuer ist das Auto, was ich habe? Habe ich dafür die Förderung noch? Und für welchen Einsatzbereich ist es? Und es wurde ja eben auch angesprochen, dass eben die Zulassungszahlen so stark nach oben gegangen sind. 62% mehr, ja, von 4%, man sehen. Also nicht von den Autos generell.
Muss es immer in Relation setzen, ja.
Genau. Mhm. Und man darf auch einzig vergessen, es handelt sich sehr, sehr viel um Firmenautos. Selbst hier bei euch hier im Funkhaus hatte ich eine Kollegin getroffen, wo dieses Auto von ihrem Mann fährt, auch über die Firma ein E-Auto gefördert. Und natürlich im öffentlichen Dienst, Versorgungsbetriebe, Wasserwerke, Gasag und so weiter, die haben natürlich auch die Prämisse, es umzustellen, um einfach auch den grünen Fingerabdruck und natürlich auch die Emissionen und auch die Klimaneutralität herzustellen. Also man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Dennoch finde ich es richtig, dass die Fahrzeuge gefördert werden und man sollte da vielleicht noch ein bisschen mehr dran schrauben. Also 6.000 Euro, je nachdem wie teuer die Autos sind, die sind ja doch sehr teuer.
40, 50.000, ne?
Finde ich das ein bisschen mager, ehrlich gesagt.
Werden die eigentlich auch irgendwann günstiger, die E-Autos?
Ich denke schon, klar, je mehr Nachfrage, je mehr produziert wird. Wir dürfen eins nicht vergessen, bei den E-Autos spielen natürlich die Rohstoffe eine ganz große Rolle. Und die kommen leider nicht aus unseren Regionen, die werden importiert. Und wenn man sich die globalpolitische Weltlage ansieht, ist das schwierig immer, wie lange der Nachschub klappt. Also das muss man auch sehen. Und man darf eins nicht vergessen, sehr viele dieser Rohstoffe kommen auch aus China, wo der größte E-Fahrzeugmarkt ist. Und ich glaube, dass wahrscheinlich wirtschaftlich kein Interesse besteht, unsere Autos zu stärken mit unseren E-Batterien, wenn ich selber meine eigenen Produkte verkaufe. Also man muss auch ein bisschen hinter den Kulissen gucken. Also so einfach ist es nicht.
Wenn wir uns die aktuellen Spritpreise anschauen, macht es gerade irgendwie gar keinen Spaß mehr, mit einem Verbrenner zur Tankstelle zu fahren. Da sind die Verbrauchskosten pro Kilometer bei einem E-Auto schon auch günstiger. Nun kann sich aber nicht jeder ein neues E-Auto leisten. Wir haben gerade gesagt, die kosten so um die 40.000, 50.000 Euro. Warum also nicht mal bei den Gebrauchten schauen? Ja, auch gebrauchte E-Autos gibt es, lieber Christian. Was taugen die? Sind die wirklich eine echte Alternative?
Sind sie auf jeden Fall, weil sie wesentlich günstiger sind. Die Gebrauchten stehen leider bei den Händlern wie Blei herum, weil alle Angst haben mit den Akkus. Mhm. Meine Empfehlung an der Stelle auch an alle, die damit liebäugeln, geht zum Händler und lasst euch ein Batteriezertifikat geben von der Ladekapazität. Dann ist man schon mal auf der richtigen Seite. Dann muss auch der Händler dann Garantie und Gewährleistung geben. Das ist der Punkt. Die sind sehr günstig. Allerdings eine Sache muss man auch berücksichtigen. Das sind meistens Fahrzeuge aus der anderen Generation von der Entwicklung her. Das heißt also, die werden mit Sicherheit andere Reichweiten haben. Es gibt ältere Golfmodelle, die haben eine relativ geringe Reichweite, reichen aber für den Innenstadtverkehr oder den Speckgürtel von Berlin. Deswegen nochmal, das hatten wir schon ein paar Mal auch angesprochen, man muss halt gucken, für was man das Auto haben will. Und wenn ich jetzt so ein Auto haben möchte, um in der Stadt zu pendeln oder bis zum S-Bahn-Ring zu pendeln, dann sind gebrauchte Fahrzeuge in diesem doch wirklich eine Alternative.
Auf was muss ich beim Kauf noch achten? Also du hast ja schon gesagt, Akku, Batterie, was gibt es noch für Dinge, auf die ich da achten sollte, schauen sollte?
Na gut, ein E-Auto ist eine ganz andere technische Einheit als ein Verbrenner, wo man verschiedene einzelne Komponenten sich angucken muss. Lichtmaschine, Batterie, Getriebe, Ölverlust und so weiter. Das gibt es alles beim Verbrenner.
Sind viel simpler gebaut.
Genau. Und von daher, wenn die Batterie in Ordnung ist, ist es in Ordnung. Man kann sich die Verschleißteile angucken. Und da gibt es auch nur noch die Bremsen bei dem Auto. Hat ja auch keinen Auspuff. Und von daher, also wenn der äußere Zustand, die Bremsen und die Reifen in Ordnung sind, ist man eigentlich schon durch. Aber das Batteriezertifikat, das kann ich nur jedem empfehlen, dass er sich das vom Händler geben lässt, weil dann steht er auch in der Pflicht mit Gewährleistung, Garantie und dann weiß ich auch, was mit dem Akku los ist.
Sollten Sie wegen der hohen Spritpreise gerade über ein E-Auto nachdenken, dann kann ich Ihnen sagen, damit sind Sie nicht allein. Das tun im Moment ziemlich viele. Hybrid- und Elektroautos führen seit Monaten die Zulassungslisten an und E-Autos punkten ja nicht nur, weil das Laden günstig ist als tanken. Sie schneiden auch bei Pannen überraschend gut ab. Der ADAC hat gerade Bilanz gezogen und kommt zu dem Ergebnis, E-Autos sind im Schnitt zuverlässiger als Diesel oder Benziner. Wolfgang aus Karolinenhof denkt auch darüber nach, sich ein E-Auto anzuschaffen. Eigentlich ein sehr großes E-Auto. Am liebsten würde er einen E-Wohnmobil haben. Grüß dich.
Ja, hallo. Ja, klingt gut, was du da so anmoderierst.
Aber ja. Unser Experte Christian Wolter hat schon gesagt gehabt, ein Wohnmobil, E-Auto, da musst du wahrscheinlich auf eine ganze Menge verzichten.
Tja, das ist wohl wahr. Also erstmal sind wir da beschnitten mit der Gewichtsgrenze und den Fahrerlaubnisklassen. Dann sind die Reichweiten zurzeit bei knapp 200 Kilometer. Also ich wohne im Norden von Berlin bis Leipzig-Köinig, das passt. Und dann gibt es ein ganz anderes Problem dabei. Du kannst keinen Gaskocher mehr nehmen, G607 Gasflaschen zum Kochen, zum Heizen, geht alles nicht. Und das größte Problem ist einfach, mir ist kein Wohnmobilplatz bekannt, der eine E-Ladesäule hat. Also wahrscheinlich nur über einen 220er Schuko-Stecker und dann dauert das ewig. Und das ist natürlich toll, wenn du deine ganzen Batterien dann brauchst zum Kochen oder für die Klimaanlage im Sommer und dann willst du vielleicht nochmal wegfahren und dann brauchst du nochmal 2 Tage zum Laden. Das wird kommen, das ist im Kommen, gar keine Frage. Aber das ist jetzt wirklich aus meiner Sicht im Moment wirklich Pioniergeist. Also es ist toll, wenn man sich damit befasst, aber eine richtige Alternative finde ich persönlich zurzeit noch nicht, aber es entwickelt sich. Also die Asiaten sind da stark auf dem Vormarsch und eins darf man auch nicht vergessen, wenn wir über Wohnmobile reden, reden wir ja über Hersteller, die Chassis bauen, irgendwelche Hersteller und die Aufbauten machen. Und das muss man in Kombination dann auch natürlich sehen wegen der Ausstattung.
Wolfgang, haben wir dich jetzt sehr vom E-Auto abgebracht?
Nee, nein, überhaupt nicht. Also ich lasse mich da auch nicht davon abbringen. Ich bin auch nicht jetzt wegen der augenblicklichen Benzinpreise da. Ich würde gerne elektrisch unterwegs sein und ich würde auch darauf verzichten, auf die ganze Wohnmobil-Ausrüstung, wenn man hinten eine Liegefläche aus den umgeklappten Sitzen konstruieren kann, wo ich halt mal eine Nacht oder schlafen
kann. Aber das kann man doch mit vielen Fahrzeugen schon machen. Da gibt es auch viele Van-Varianten von VW über Mercedes, wo man hinten eine Marco Polo-Ausstattung hat oder generell Sitzbank umklappen ein. Das ist halt alles kein Problem. Aber ein richtiges Wohnmobil, so wie wir das kennen, mit allen möglichen, da ist es noch schwierig.
Schwierig, nee, okay.
Aber ja, das gut, geht nein. natürlich.
Aber dann wird es vielleicht die Van-Variante, Wolfgang.
Wie bitte?
Dann wird es wahrscheinlich die Van-Variante.
Ja.
Und vielleicht auch noch von einem asiatischen Anbieter, Christian, da gibt es ja auch ein paar Deals, ein paar Special Deals.
X-Bus kostet zum Beispiel 29.000 Euro, ist ja günstig. Ein vergleichbarer europäischer Hersteller liegt schon bei 50. Muss man einfach wissen, muss man sich angucken.
Und was haben die für eine Reichweite?
Na, die sind ja das Ganze ja ganz normale Mehrsitzerfahrzeuge und die haben die ganz normale Reichweite wie ein anderes Fahrzeug auch in der Klasse. Also ich sage mal zwischen 300 bis 600 Kilometer, je nach Nutzung, je nach Klimaanlage, je nach Sitzheizung, je nach Standheizung, das ist klar. Und aber das kann man machen, klappt man um und schläft drin, warum nicht? Kein Thema. Ist halt kein richtiger Camper.
Nee, ist kein richtiger Camper.
Wolfgang, ich hoffe, wir haben dir ein bisschen geholfen. Ja. Also wunderbar. Wohnmobil kannst du in 20 Jahren machen, dann ist wahrscheinlich die Technik auf dem neuesten Stand.
Oder E-Auto und Zelt.
E-Auto und Zelt, guck mal, wir haben hier noch ein paar Alternativen für dich.
Ja, ich merke
oder es wird
schon.
Der Van.
Ja, dankeschön.
Vielen Dank
und
für deinen
Nachmittag
Anruf.
Noch.
Ja, tschüss. Danke, tschüss. Christian, wie lange halten denn moderne E-Auto-Akkus und was beeinflusst deren Alterung, sag ich mal?
Na gut, das ist im Prinzip wie alles. Alles, was schnell entladen wird, kurzfristig entladen wird und kurzfristig geladen wird, geht natürlich an die Substanz des Akkus. Aber es gibt schon lange Streckenversuche, wo die 400.000, 500.000 Kilometer gehalten haben. Also das sollte schon machbar sein. Das geht. Also da braucht man nicht zu viel Angst zu haben. Mhm.
Lithium, Kobalt, der Abbau dieser Rohstoffe steht in der Kritik. Was ist da besonders problematisch und was wird auch getan, um diese Abhängigkeiten zu reduzieren?
Na gut, man versucht natürlich andere Komponenten in die Akkus einzubauen, andere Rohstoffe. Zurzeit ist es so, dass man natürlich auf Importer angewiesen sind. Meistens kommen die aus Afrika, im Kongo sehr stark oder auch Südamerika, China. Und da sind natürlich die Abbaubedingungen nicht gut. Es gibt ja dann auch die Bilder, wo dann quasi mit Wasser das rausgespült wird und dann eine Dürre entsteht. Also nicht überall, wo grün ist, ist auch grün drin. Aber dennoch darf man das jetzt nicht verteufeln, sondern muss einfach die Technologie weiterentwickeln, aber mit Augenmerk und natürlich sehen, dass man die Bedingungen der Rohstoffherstellung verändert und vor allem die Recyclingfähigkeit herstellt, dass man die alten Akkus dann auch wieder recycelt, weil da liegt ja dann eigentlich das Potenzial drin. Das hat man ja einmal gekauft, das ist ja einmal importiert worden und wenn man das wieder für neue Akkus nimmt, das wäre perfekt und da sitzt man dran, ist aber noch, ich will nicht sagen in den Kinderschuhen, aber noch nicht sehr weit verbreitet.
Ich dachte, dass die EU da schon auch Gesetze erlassen hat, dass Akku-Recycling, dass man das machen soll, dass das gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ja, ist es. Ist es auch. Aber wie gesagt, die Fahrzeuge, auch die E-Autos, sind ja jetzt in den letzten Jahren erst in die Breite gekommen. Und von daher fängt es jetzt erst an. Wir hatten ja am Anfang der Sendung auch gesagt, gebrauchte Fahrzeuge haben eine andere Reichweite, weil das eine alte Technik ist, reicht aber für die Stadt. Und so ist es mit dem Recyclingverfahren auch. Das fängt jetzt an, das wird sich durchsetzen. Aber da werden wir auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Also wenn schon die Ladeinfrastruktur nicht ganz so schnell vorangeht, dann wird es bei dem Recycling auch nicht sofort sein, dass wir morgen alles recyceln können. Also wir müssen auch ein bisschen Geduld in uns üben.
Ja, aber alte Fahrzeugakkus, das hattest du ja auch schon angesprochen, werden teilweise wirklich auch weiter genutzt als was zum Beispiel?
Als Energiespeicher. Ja. Zum Beispiel bei Wärmepumpen. Jetzt haben wir wieder das Thema Einfamilienhäuser. da kann man das schon nutzen. Wird ja auch gemacht. Und ich meine, wer sich nur daran erinnert, der erste Tesla, der mal gefahren ist, der hatte Akkus aus einen Laptop gehabt, dieser Roadster, den es gab. Da waren zig Akkus drin. Also es entwickelt sich alles weiter. Da muss man auch ein bisschen mal nach vorne gucken, Innovationen sehen. Aber alles, was neu kommt, wird wahrscheinlich auch ein bisschen teurer.
Werner hat uns eine WhatsApp geschrieben. Wie gut sollte bei einem gebrauchten E-Auto die Batterie noch sein? Wie viel Prozent sollte die noch haben, fragt er.
Gut, ist immer die Frage, wie alt das gebrauchte Fahrzeug ist. In der Regel sind die nach 3 Jahren Leasingrückläufer. Also 90% sollte der Akku schon haben. Ab 80% würde ich davon abraten.
Dann fragt er noch, falls ich von privat kaufe, woher bekommt man das Zertifikat für die Batterie?
Zum Beispiel von einer Kfz-Prüfstelle, von einer Überwachungsorganisation. Die Küssen Berlin bietet sowas an. Und da kann man so ein Batteriezertifikat bekommen.
Lieber Christian, zum Schluss. Was würdest du jemandem mitgeben, der noch unsicher ist, der schwankt? Worauf sollte er ganz konkret achten, um die richtige Entscheidung für sich zu treffen, welches E-Auto?
Also zwei, drei Punkte auch nur. Mhm. Erstens. Wie möchte ich mein Fahrzeug hauptsächlich benutzen? Fahre ich in der Innenstadt? Kann ich ein kleines Fahrzeug fahren? Alles okay. Zweitens, wie kann ich laden? Meine persönliche Ladeinfrastruktur. Wohne ich in einem Neubaugebiet? Habe ich ein Einfamilienhaus? Sind genug Säulen bei mir in der Straße? Das sollte man vorher gucken und dann sich dafür entscheiden. Und wer noch nicht hundertprozentig sicher ist und noch nicht hundertprozentig sagt, was mache ich, dann sollte man über ein Hybridfahrzeug nachdenken. Mit beiden Antriebsformen finde ich genial. Nicht als Gegensatz zum E-Auto, aber eine Alternative, wenn man sich unsicher ist, dass man sich vielleicht an das Fahrzeug auch rantastet erstmal.
Das waren die Experten heute zum Thema unter Strom der E-Auto-Check. Vielen Dank an Christian Wolter, dass er Dinge eingeordnet hat, erklärt hat und auch mit dem einen oder anderen Mythos aufgeräumt hat. Und danke Ihnen für Ihre Fragen und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.